Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Zu Beginn der Predigt möchte ich gerne ein kleines Interview führen. Ich gehe einfach mal so durch die Reihen und frage einfach mal, was fällt euch ein, was fällt dir ein zum Thema das Leben genießen? Ganz spontan.
Zeit.
Mhm. Zeit.
Faulenzen.
Faulenzen.
Dankbar zu sein für, ja, einfach all das Schöne und das Schöne auch zu sehen.
Okay. Wer drängt sich auf? Urlaub. Ja, Urlaub. Freude. Super. Rotwein auf der Terrasse. Es war alles nicht abgesprochen. Ja, alles super. Ja. Frei von Stress, gut. Freunde. Die kleinen Dinge sehen, super. Okay. Ausschlafen. Zu wissen, dass Gott bei mir ist. Ja, das ist ein inspirierender Ausdruck, ne? Das Leben genießen, das spricht uns an irgendwie. Denken wir, ja, da will ich dabei sein irgendwie bei dem Ding. Und ja, kurzer Cut. Wo stehen wir im Moment in unseren Predigten? Wo stehen wir als Gemeinde? Wir haben ein Jahresmotto, das wollen wir nicht vergessen, das dürfen wir nicht vergessen, weil wir glauben, dass wir das von Gott bekommen haben. Und deswegen erinnern wir Gott auch immer wieder daran. Und es gab zwei prophetische Eindrücke im Leitungskreis, im Rahmen des Leitungskreises, und die möchte ich gerne weitergeben, weil ich glaube, dass die das charakterisieren, wo wir gerade stehen. Das war ein Bild, die Elke hatte das, von einem Schiff, und unten im Schiff, also dieses Schiff ist unsere Gemeinde, und unten im Schiff, im Keller sozusagen, da sind ganz viele Leute, die eben rudern und die angekettet sind und rudern. Und so das Schiff irgendwie versuchen, vorwärts zu bringen. Aber das Schiff, also die Gemeinde Jesu, ist kein Schiff, das sich durch Rudern fortbewegt, sondern dass das durch Wind bewegt wird. Das durch den Wind des Heiligen Geistes bewegt wird. Das war eigentlich das Bild, womit wir etwa gestartet sind dieses Jahr. Das war relativ früh im Jahr, ich weiß nicht, vielleicht Februar oder so. Und jetzt ganz vor kurzem hatte wieder die Elke eine Fortsetzung dieses Bildes. Und ach so, noch zu dem alten Bild noch. Diese Leute, die da unten sitzen und rudern und eben in Ketten sind, die werden eigentlich gebraucht in der Kombüse und auf Deck und was da alles zu tun gibt auf so einem Schiff. Die Segel zu hissen. Und genau, die Fortsetzung des Bildes ist, dass eben jetzt sehr viel weniger Leute da unten sind in Ketten und rudern und dass eben dementsprechend mehr Leute an Deck sind. Und dass da Leute an Deck sind, die Rettungsringe ins Wasser werfen. Und ja, dementsprechend auch da Leute sind, die diese Rettungsringe brauchen. Und einfach noch so die Worte dazu, es gibt noch viel Platz auf diesem Schiff. Es gibt noch viel Platz auf diesem Schiff. Wir haben uns ausgestreckt danach, dass Menschen in unserer Gemeinde wieder zum Glauben kommen. Ich denke, dass wir als Rettungsschiff, als Gemeinde lange Zeit überhaupt nicht funktioniert haben. Das ist unser allgemeiner Auftrag als Gemeinde und ja, Bekehrung haben wir lange Zeit nicht erlebt. Wir haben in den letzten Zeit jetzt, ich glaube, 10 oder vielleicht auch mehr als 10 Bekehrungen gehabt. Gott sei Dank. Ihm sei die Ehre dafür. Das ist großartig. Und wir erleben im Moment einfach, dass genau das passiert, dass Menschen frei werden. Menschen werden frei hier in dieser Gemeinde zurzeit. Das ist das, was passiert. Das ist das, was Gott uns da gespiegelt hat. Weil wir das ja auch nicht so im Einzelnen immer mitkriegen. Aber das ist das, was geschieht. Und dass etwas Neues geschieht, dass ein Aufbruch geschieht, ich glaube, das merken wir alle. Dass da Bewegung, dass da Dynamik drin ist, dass der Geist Gottes was vorhat, das merken wir alle. Genau. Und dann kam Reinhold und hat gepredigt letzte Woche in diese Situation hinein und er hat das gut gemacht. Ich denke, er hat uns da aus dem Herzen gesprochen, hat uns ein paar Worte gegeben zu dem, was eigentlich jetzt auch gerade passiert. Ja, wenn wir daran denken, das Leben zu genießen, dann fallen uns in der Tat viele Dinge ein. Es kommen uns wahrscheinlich Situationen in den Sinn, die bei denen es uns gut geht, wie zum Beispiel im Urlaub, bei denen wir etwas Sinnliches erleben, wie zum Beispiel das Glas Rotwein auf der Terrasse, oder bei denen wir vielleicht ein intensives Erlebnis haben, wie zum Beispiel einen Fallschirmsprung oder so. Wenn wir daran denken, das Leben zu genießen, dann denken wir daran, irgendetwas zu empfangen, Gutes zu empfangen. Wir denken daran, dass es uns gut geht und dass wir einen intensiven Moment erleben oder eine intensive Zeit wahrnehmen. Wenn es aber in dieser Predigt heute um diese Begrifflichkeit, das Leben genießen geht, dann sind damit aber nicht nur die ausgesprochen angenehmen Dinge des Lebens gemeint, sondern unser Leben als Ganzes, das Leben, das Gott für uns hat. Und ich denke, auf diesem Schiff, um auf das Bild zurückzukommen, ich denke, dass wir auf diesem Schiff, oben auf dem Deck oder bei all dem, was zu tun ist auf dem Schiff, Leute brauchen, die das Leben genießen. Wie passt das zusammen? Kann man in einem christlichen Dienst sein Leben genießen? Ist das überhaupt möglich? Joyce Meyer, eine bekannte Predigerin unserer Zeit, die hat ein Hilfswerk gegründet mit vielen Diensten, das sind diese Joyce Meyer Ministries. Und damit tut sie oder diese Dienste, also Gott tut viel Gutes durch diese Dienste auf dem Globus verteilt. Und dieser Dienst oder das, was Joyce Meyer so auf dem Herzen hat, das hat ein Motto und das heißt Enjoying Everyday Life. Mit deutschen Worten, das Leben genießen. Jeden Tag. Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Mir sind da in letzter Zeit zwei Fragen in den Sinn gekommen. Wenn ich das Leben nicht genieße, was habe ich denn dann vom Leben? Wenn ich das Leben nicht genieße, was habe ich denn dann weiterzugeben? Was für ein Leben hat denn Gott für uns hier auf dieser Erde? Warum springen wir denn hier rum? Eins vorweg, Gott möchte mit uns, Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Und er hat ein Leben für dich, das du ohne ihn überhaupt nicht führen könntest. Und es ist bei Gott auch gar nicht vorgesehen, dass wir ein Leben ohne ihn führen. Gott hält ein außergewöhnliches Leben für dich bereit. Noch ehe diese Welt geschaffen wurde, hat Gott dich erwählt und vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. So erging das Wort an Jeremia. Gott hat Jeremia, noch ehe der Welt Grund gelegt war, wie es im Epheserbrief heißt, ausgesondert für eine ganz bestimmte Aufgabe. Er hat ihn ausgesondert für einen ganz bestimmten Dienst. Das heißt, auf dem Leben des Jeremia lag eine Berufung. Gott hat was vor. Gott hatte was vor mit dem Leben von Jeremia. Und an dieser Stelle sage ich, Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Und da wir es nicht mit einem durchschnittlichen Gott zu tun haben, sondern mit einem mächtigen, mit einem gewaltigen, mit einem außergewöhnlichen Gott, wird das, was er mit dir vorhat, auf jeden Fall außergewöhnlich sein und nicht durchschnittlich. Gott möchte mit deinem Leben, mit dir Geschichte schreiben, so wie er sich das vorgenommen hat, bevor diese Welt geschaffen wurde. Das ist vielleicht nicht die Geschichte, die deine Urenkel oder unsere Urenkel in der Schule lernen werden, weil es vielleicht auch nichts mit Politik zu tun hat oder was auch immer. Aber es ist die Geschichte, die den Lauf der Dinge verändert und die Auswirkungen hat auf die himmlische Ewigkeit. Ich habe ja, einige von euch wissen das, ich bin ausgebildeter Förster und freiberuflich tätig als Wald- und Erlebnispädagoge. Und ich habe einen Club gegründet, ich habe zwei Clubs gegründet. Einer davon, der heißt Club der Waldritter. Da geht es darum, dass insbesondere Jungs, also wir, dieses Kämpfergehen, was wir Männer so haben, ausleben können, ne? Und wo einfach, es ist ein aktionsreiches Spiel, wo Jungs das tun können, was sie sonst nirgendwo dürfen. Da kommen sie zu mir. Und vor etwa 2 Jahren kam ein Junge daher, der war so ein bisschen merkwürdig, so angezogen, der hat so Filzklamotten, der hat immer die gleichen Sachen an, ja? Kann ich ja sagen, er ist ja nicht hier. Er hat immer die gleichen, er hat immer ein blaues, so einen blauen Kapuzenpulli an und eine orangen Hose und dann noch so blaue Filzschuhe. Er hat immer, und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und ja, der hat sich dann die Waldritter angeguckt, der war begeistert davon und ja, er hat dann nicht nur, ich habe drei Gruppen von diesen, drei unterschiedlichen Gruppen an drei verschiedenen Tagen und er macht nicht nur bei einer Gruppe mit, er macht bei allen drei Gruppen mit. Und ich, es gibt keinen so wie er, der dieses Waldritter-Dasein so lebt wie wie er. Also Waldritter, das bedeutet jetzt nicht nur dieses Spiel und möglichst viel so irgendwie Action, sondern da schwingen auch Begriffe wie Ehre mit, das hat was. Das macht was mit einem, in diesem Treffen zu sein und in diesem Club zu sein. Da geht es um Ehrlichkeit, es geht um Kameradschaft, es geht um all diese Dinge. Und er lebt das wirklich. Und das ist, als ob das für ihn gemacht wurde, das Ding irgendwie. Und er ist jetzt, vor einiger Zeit ist er jetzt weggezogen, recht weit weg. Er wohnt jetzt in Hamburg gerade. Und aber er hat sich nicht abgemeldet. Beziehungsweise seine Eltern haben ihn nicht abgemeldet. Er ist immer noch Mitglied des Clubs der Waldritter. Er ist immer noch in allen drei Gruppen. Und jetzt gerade im Moment ist er in Aachen, einem Hotel, mit seiner Mutter. Die haben sich einen Leihwagen genommen, also mit dem Zug angereist, sind im Hotel für zwei Wochen, haben sich einen Leihwagen genommen, damit der Leon wieder bei den Treffen des Clubs der Warte dabei ist für zwei Wochen. Und ich weiß, es ist jetzt gerade kein Ende abzusehen. Ich hab schon erlebt, dass ein Junge mit dem Taxi gekommen ist zum Club der Warte. Und an der Stelle, weil die Eltern eben nicht bringen konnten, an der Stelle bin ich einfach berührt, weil ich merke, Gott schreibt Geschichte durch mich und durch diesen Club der Waldritter. Und da bin ich berührt. Ja, das kriegen ja die wenigsten mit, aber es geschieht. Und es geschieht in meinem Leben und ich kriege das mit. Natürlich, die Jungs kriegen das mit. Es ist auch ab und zu ein Mädchen dabei übrigens. Das gibt's auch. Ja, das ist, da empfinde ich das so, auch bei manchen Treffen, dass Gott Geschichte durch mich schreibt. Und ich irgendwie Einfluss habe auf die Jugendlichen. Ja, das war nur ein Beispiel. Und das Großartige an dieser Geschichte, die Gott mit uns schreiben will, ist, dass niemand, kein Reinhard Bonke, keine Joyce Meyer, keine Birgit Schindler, niemand kann diesen Spezialauftrag, den Gott uns gibt, so gut ausführen wie du. Niemand. Und das ist deswegen so, weil Gott dich für diese Aufgabe gemacht hat. Er hat dich für diese Aufgabe gemacht. Du bist maßgeschneidert für die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Maßgeschneidert. Und natürlich auch für die Zeit, in die du hineingeboren wirst, in die Umwelt, in die du hineingeboren wirst. Das ist wie so ein Puzzleteil, großes Puzzleteil. Ein Puzzle fehlt und dann wirst du da reingesetzt. Gott hat dich mit allem ausgestattet, was du brauchst, um in deiner Berufung zu leben und um in deiner Berufung erfolgreich zu sein. Im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Es gibt ja so Sätze, da meint man manchmal, man explodiert gleich, auch wenn man es nicht direkt versteht. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. 2. Petrus 1, 3. Gott hat dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst, um ein siegreiches Leben zu führen. Er hat dich mit allem ausgerüstet, mit allem beschenkt, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Er hat dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst, um das Leben zu genießen. Und ich werde euch jetzt das Geheimnis verraten, wie wir damit fertig werden, wie wir überhaupt damit fertig werden, zu etwas Großem und etwas Bedeutendem berufen zu sein. Und das Geheimnis lautet, es geht nicht zuerst um dich. Es geht nicht zuerst um dich. Natürlich geht es um dich, du bist ja beteiligt, aber es geht nicht zuerst um dich. Jeremia war auch so ein Experte. Gott offenbart ihm seine Berufung und Jeremia sagt, ich bin zu jung, ich tauge nicht zu predigen. Lieber Jeremia, das mag wohl sein, aber es geht nicht zuerst um dich, sondern es geht darum, was Gott sich vorgenommen hat, mit deinem Leben und durch dein Leben zu tun. Als Mose auf diese außergewöhnliche Art und Weise diese Berufung von Gott empfangen hat, die Israeliten aus Ägypten zu führen. Da sagt Mose, wer bin ich, dass ich das tun sollte? Das ist Moses Antwort auf seine Berufung. Wer bin ich, dass ich das tun sollte? Und genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, wer du bist, sondern es geht darum, wer Gott ist. Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn es um unsere Berufung geht, dann müssen wir unbedingt von uns wegschauen. Auf den, der uns berufen hat. Wenn es um unsere Berufung geht, dann ist falsche Bescheidenheit völlig fehl am Platze. Denn damit machen wir Gott nur klein. Gott hat dich geschaffen, um Großartiges durch dich zu tun. Und wenn wir hingehen und das, was Gott da uns in uns hineingelegt hat, vergraben und dann auch noch meinen, das wäre ein besonders frommer Akt von Bescheidenheit, dann werden wir dafür keinen Lohn empfangen. Ganz sicher nicht. Lasst uns doch mal von uns selber wegschauen und nicht fragen, wer bin ich, sondern anfangen zu fragen, wer ist Gott, oder weitermachen damit, noch besser. Wer bist du, Gott? Was hast du vor mit mir? Manchmal schauen wir auf den Mann Gottes hier und auf die Frau Gottes da und wagen nicht daran zu denken, dass Gott uns auch eine Berufung hat, die für uns genauso überwältigend ist, wie sie es für den Mann Gottes und für die Frau Gottes ist. Einfach deswegen, weil wir unsere Berufung ohne Gott überhaupt nicht leben können. Wenn wir in unsere Berufung gehen, dann sind wir ständig überwältigt, weil wir sie nur leben können mit ihm zusammen. So wie Petrus auf dem Wasser lief. Er konnte das tun. Aber nur im Glauben. Die Salbung, die Gott uns mitgegeben hat, steht für all das Übernatürliche, für all die Frucht, die Gott durch unser Leben bringen will, sodass sie für andere und für uns selber genießbar werden. Das ist unser Job, Frucht zu bringen, sodass sie für andere und auch für uns selber genießbar werden. Die Früchte, die Gott noch im Himmel hat, die sind erstmal nicht genießbar für diese Welt. Aber wir sind berufen, diese Früchte in die Welt zu bringen. Und ich habe eine herausfordernde Frage im Gepäck. Die stelle ich jetzt. Wenn wir unser Leben durchgehen, das, was wir tagtäglich so tun, wie viel von dem könnten wir ohne Gott gar nicht tun? Beziehungsweise nicht auf die Art und Weise tun, wie wir es tun? Und wenn unsere Antwort lautet, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das, was ich so tagtäglich tue und oder vielleicht auch die Weise, wie ich das tue, das könnte ich genauso gut ohne Gott tun, dann dürfen wir uns ernsthaft fragen, ob wir in unserer Berufung leben. Gott will durch dich immer genau das tun, was du alleine nicht fertig bringst. Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Und wie sieht denn, er ruft uns in seine Nachfolge, er sagt, komm mit, ich gehe dir voran, folge mir nach. Und wie ist denn Jesus unterwegs? Wie streift er denn so durch die Gegend? Die Dinge, die er tut, sind die kraftvoll oder sind die schwächlich? Das, was er macht, ist das überdurchschnittlich? Ist das exzellent? Ist das genial? Oder ist das so mittelmäßig? Das, was er sich vorgenommen hat zu tun, zu wie viel Prozent hat Jesus Erfolg mit dem, was er sich vorgenommen hat zu tun? Die Kämpfe, in die er hineingeht, verlässt er sie als Sieger oder geht er darin unter? Oder ist das mal so, mal so? Was meinst du wohl, sieht ein Leben desjenigen aus, der ihm nachfolgt? Er ist einfach dabei bei dem, was Jesus tut. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir uns damit abfinden, dass wir ein siegreiches Leben führen werden, dass wir ein Überwinderleben führen werden. Und nicht bei jedem Erfolg gleich fragen, ach, wer bin ich denn, dass ich jetzt diesen Erfolg haben darf und hoffentlich werde ich nicht überheblich ist das nicht zu viel für mich und was auch immer. Es geht nicht zuerst um dich. Es geht nicht zuerst um mich. Es geht darum, was Jesus tut und was er sich vorgenommen hat, durch dich und durch uns zu tun. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann tun wir das auf seinen Wegen, auf der Grundlage seiner Möglichkeiten und im Windschatten seines Siegeszuges. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. uns, für uns bleibt da nichts. Ihm gebührt alle Ehre. Könnt uns mal fragen, wie viel Prozent Anteil hat Gott an unserem Erfolg, den wir haben? Wie viel Prozent? Können wir eine Antwort darauf finden? Ich habe meine Antwort gefunden. 100%. 100%. Denn wenn es 90-10 wäre, dann würden mir 10% Ehre zum Beispiel, auf mich bezogen, zukommen und ihm 90% der Ehre. Ist aber nicht so. Ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Weil er es tut. Und wir haben die Freude. Wir haben die Freude, dabei zu sein. Ich sage zu Gott immer, ich will keinen Sieg verpassen, den du meinem Leben irgendwie zugedacht hast. Ich will dabei sein. Ich will damit feiern. Ja, ich würde gerne noch ein paar allgemeine Dinge sagen zum Thema Berufung, weil ich glaube, dass es da viel Unsicherheit gibt bei diesem Thema. Bei dem Thema Berufung müssen wir unterscheiden zwischen der allgemeinen Berufung, zwischen unserer allgemeinen Berufung und unserer besonderen Berufung. Und unsere allgemeine Berufung setzt sich dann wieder zusammen aus unserer allgemeinen Seinberufung und unserer allgemeinen Tunberufung. Unsere allgemeine Seinberufung ist es, gegenüber Gottes zu sein und mit ihm, mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist in einer Liebesbeziehung zu leben. Darum geht es. Und aus unserer allgemeinen Seinberufung, aus dem heraus, ergibt sich alles andere. Unsere allgemeine Tunberufung, das habe ich vorhin schon gesagt, ist es zu herrschen, ist es unsere Berufung im Leben zu herrschen und Frucht zu bringen. Was verbirgt sich dahinter? Frucht bringen bedeutet, dass wir diese Welt, in der wir leben, im Sinne Gottes und zum Wohle der Menschen aktiv verändern, dass wir sie aktiv gestalten. Ich sag's nochmal. Dass wir sie im Sinne Gottes, diese Welt, dass wir sie im Sinne Gottes und zum Wohle der Menschen aktiv verändern, aktiv gestalten. Wichtig ist, dass Gottes Berufung immer, immer auf Menschen ausgerichtet ist und zum Wohle von Menschen dient. Also wenn du meinst, du hast die Berufung, irgendjemanden zu vernichten oder so, dann ist das nicht von Gott. Und unsere besondere Berufung, das war unsere allgemeine Berufung, ja, das Frucht bringen, das ist unsere allgemeine Berufung, dass wir schöpferisch tätig sind. Und unsere besondere Berufung ist im Rahmen dessen ein besonderer Schwerpunkt, der mit unserem Leben mitschwingt, so wie eine Spezialität von uns. Wir sind dafür geschaffen, dieser Mission ein Gesicht und ein menschliches Leben zu geben. Nichts, aber auch wirklich gar nichts tun wir lieber, als in dieser unserer Berufung zu leben, die Gott uns mitgegeben hat. Und da sind wir nämlich genau bei dem Thema, das Leben genießen. Ich frage mich, ob es möglich ist, das Leben zu genießen, wenn wir nicht in unserer Berufung leben. Wenn wir darin leben, dann sind wir wie ein Fisch im Wasser. Wenn wir nicht darin leben, dann sind wir bestenfalls ein Fisch im Aquarium. Bestenfalls. Wenn es noch schlimmer kommt, sind wir ein Fisch auf dem Teller. Im 2. Petrusbrief werden wir dazu aufgefordert, unsere Berufung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, so heißt es, dann werdet ihr nicht straucheln. Seine besondere Berufung festzumachen bedeutet, sie zu erkennen und sie zu benennen. Und erkennen bedeutet nicht unbedingt ein blitzartiges Erfassen, kann auch sein. Aber das bedeutet es nicht unbedingt, sondern kann ein Prozess sein. Und benennen bedeutet ganz einfach, seine Berufung formulieren zu können. Das bedeutet es, seine Berufung festzumachen. Ich habe meine Berufung in diesem Jahr 2013 festgemacht. Gott sei Dank. Ich habe sie in diesem Sinne erkannt und auch benannt. Ich weiß genau, was meine Berufung ist. Und sie hat im Kern damit zu tun, dass andere ihre Berufung entdecken und in ihr Leben. Deswegen predige ich heute auch so. Ja, muss das so lange dauern wie bei mir? Das sind jetzt 20 Jahre, dass ich Christ bin etwa. Ich denke nicht. Ich denke, man kann als Kind schon seine Berufung empfangen. Gott bestimmt den Zeitpunkt. Es gibt da keine, man kann es nicht erzwingen. Und vielleicht mit 70 oder vielleicht, egal. Aber ich glaube, Gott hat keinen Anlass dazu oder keine Beweggründe, irgendwie das geheim zu halten. Ich glaube, wenn wir Gott fragen, Gott, was ist meine Berufung? Warum bin ich hier? Welchen speziellen Auftrag hast du für mich? Oder was hast du mir da mitgegeben? Ich glaube, er wird sich da finden lassen, definitiv. Aber die Frage ist ja, ob wir das fragen. Und wenn ich jetzt so, das ist das Spannende ist, wenn ich jetzt so zurückschaue, dann sehe ich einfach, wie so für bestimmte Dinge immer mein, also ich meine, die ist ja nicht erst jetzt da, diese Berufung. Wie gesagt, die war schon vor der Erschaffung der Welt da. Und wenn ich zurückschaue auf meinen Weg, dann sehe ich, dass immer wieder diese Spots waren und immer wieder ich für die gleichen Dinge begeistert war. Und ja, nur konnte ich das nicht so einordnen. Und ich merke einfach auch, wie Gott mit mir über bestimmte Dinge spricht, wie er mich in bestimmten Dingen zurüstet, wo ich einfach merke, das passt genau, es ist echt maßgeschneidert so auf das Ding. Ja, und es hat einen großen Wert. Das steht da im zweiten Petrusbrief, da heißt es halt, wenn ihr das tut, werdet ihr nicht straucheln. Es hat einen großen Wert, seine Berufung festzumachen. Es ist irgendwie irdisch und himmlisch zugleich. Und das Ding ist, dass es uns auch ermöglicht, dass wir uns bewusst darauf ausrichten, dass wir Prioritäten setzen können und dass wir auch widerstehen können. Insbesondere, wenn Versuchungen kommen, die das Potenzial haben, uns von unserer Berufung wegzuziehen. Und diese Versuchungen werden kommen. Denn der Widersacher will das Ding definitiv nicht, dass du oder ich oder du, dass wir in unserer Berufung leben. Weil denn dadurch kommt die Salbung Gottes in die Welt, wenn wir in unserer Berufung leben. Und das Leben, so, wenn ich so, klar, wenn du so eine Predigt vorbereitest, ja, dann gehst du ja so irgendwie auch mit dem Thema so durch die Welt. Und wenn ich gucke, ich glaube, es leben so wenig Menschen ihre Berufung. Es hat übrigens auch nicht unbedingt was zu tun, damit Christ zu sein. Ja, natürlich hat jeder eine Berufung. Das ist, denke ich, klar. Und es gibt auch Menschen, die Gott noch nicht kennen oder nicht kennen und nicht bewusst mit ihm leben, sagen wir mal so, und in ihrer Berufung leben und uns damit wahrscheinlich allen schon zum Segen geworden sind. Sei es ein Professor an der Uni, es gibt einen Professor, an den ich an der Uni hatte, den habe ich geliebt, den werde ich nie vergessen. Der hat in seiner Berufung gelebt. Und da strömte Leben. Ich weiß nicht, ob er Gott kannte, keine Ahnung. Ich hatte bei der Bundeswehr, Lukas, das wird es auch geben bei der Bundeswehr, Menschen, die in ihrer Berufung leben. Da hatte ich auch einen, den werde ich auch nicht vergessen. Ja, der war da und der war wie ein Fisch im Wasser und hat dementsprechend dann auch Begeisterung versprüht. Besondere Berufungen, die Gott gibt, sind nicht unbedingt speziell. Es ist nicht so oder auf einen bestimmten Auftrag beschränkt. Das ist auch ganz wichtig. Wenn wir zum Beispiel an Josef aus der Bibel denken, dann lag auf dem Leben von Josef eine ganz bestimmte Berufung und diese Berufung war es, ein weiser, erfolgreicher Verwalter zu sein. Das war seine Berufung, mit dieser Berufung wurde er geboren und diese Berufung, die trat immer wieder in seinem Leben zum Vorschein, in seiner Familie, dann als Sklave in Potiphas Haus, für die Geschichte kennen, dann im Gefängnis. Ja, die Berufung, das hatten wir vorhin bei dem Eindruck, die Berufung, die kann dir keiner klauen. Die von Anfang an hast du die. Du kannst sie vergraben, aber sie kann die keiner klauen. Dann dann natürlich schließlich als Verwalter und zweitmächtigster Mann von ganz Ägypten. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht denken, oh, wann beginnt meine Berufung? Wann geht das los? Es wird nicht deine Berufung sein, irgendwie als Projektleiter eines WWF-Projektes im tropischen Regenwald 3 Monate irgendwas zu machen oder irgendwie eine Abholzung zu verhindern oder so. Was kann die Berufung in deinem Leben sein, auf deinem Leben sein, Schöpfung zu bewahren? Und Gott wird dich an den Ort und die Orte führen, wo du in deiner Berufung leben kannst. Der Reinhold hat nicht die Berufung, in Bosnien für die Roma da zu sein, sondern das ist ein Teil dessen, wozu Gott ihn berufen hat. Sonst wäre er jetzt ja ohne Berufung. Das wäre doof. Sondern das Ding ist, der Reinhold ist hier und lebt hier und lebt in seiner Berufung. Hat Kontakt mit den Menschen hier. Das ist faszinierend. Das ist genau wie bei Josef. Ja? Wo du hingehst, nimmst du deine Berufung mit. Und wenn du in ihr lebst, dann wirst du überall Frucht bringen in deiner Berufung. Berufung ist nicht für morgen, Berufung ist für heute. Wir sind heute gerufen, in unserer Berufung Geschichte zu schreiben. Heute, nicht morgen. In den kleinen Dingen und in den großen Dingen unseres Lebens. Und wie gesagt, unsere Berufung ist ja nicht nur unsere besondere Berufung, sondern unsere allgemeine Berufung. Die gehört ja dazu, das ist ja die Grundlage. Licht zu sein in dieser Welt, Salz zu sein. Es gibt ganz viele Dinge, die wir allgemein aus der Bibel ableiten können. Wir sind zum Beispiel dazu berufen, frei zu sein. Das ist unsere Berufung. Wir sind dazu berufen, ein reines Leben zu führen. Das ist unsere Berufung. Die nehmen wir überall mit hin. Es gibt noch mehr, was man aus dem Wort Gottes direkt rausnehmen kann, was unsere Berufung ist. Das ist alles unsere, gehört alles zu dem allgemeinen Teil unserer Berufung. Ja. Bist du bereit, dass Gott mit dir, mit deinem Leben machen kann, was er sich vorgenommen hat, mit dir zu tun, bevor diese Welt geschaffen wurde? Und darf es auch etwas sein, das über deinen Horizont hinausgeht? Darf es etwas sein, was auf der Grundlage seiner Möglichkeiten geschieht? Darf es etwas sein, was großartig ist? Und ich hatte so den Eindruck für diesen Gottesdienst, ich hatte den eindrücklichen Eindruck, dass Gott heute Berufungen vom Himmel fallen lassen will. Und dass Menschen hier heute aus der Kirche herausgehen und ihre Berufung kennen und ihre Berufung festgemacht haben. Bist du bereit, deine besondere Berufung und Erwählung festzumachen und von Gott zu empfangen? Und ich glaube, dass er das freisetzen will, und dafür möchte ich jetzt Raum geben. Vielleicht machen wir das so, das mit dem Franz schon abgesprochen, dass wir etwas musikalische Begleitung haben, dass jeder, der das möchte, der jeder sagt, ich will von Gott empfangen, ich will das wissen, was meine Berufung ist, dass ihr nach vorne kommt und ich, dass wir einfach, ja, wir haben etwas musikalische Begleitung, dass wir Gott anbeten, dass wir vor Gott stehen, nicht vor Menschen, sondern vor Gott, und mit dieser Ausrichtung zu sagen, okay Gott, was ist meine Berufung? Was ist meine besondere Berufung? Und einfach erwarten, dass Gott redet. Einfach dem Wirken Gottes jetzt Raum geben. Ich würde das Ministry-Team bitten, sofern es nicht selber hier vorne steht. Und ich würde gerne das Treffen leitender Mitarbeiter bitten, sofern sie nicht selber vorne stehen, einfach dabei zu sein, irgendwie sich dahinter zu stellen, zu beten, und wenn sie den Eindruck haben, auf jemanden zuzugehen, ihm einfach auch was zuzusprechen und einfach zu gucken, dass wir das prüfen, und lass es uns von ihm erwarten. Also herzliche Einladung, nach vorne zu kommen und hier einfach von Gott zu empfangen, das Leben zu genießen.